Okay.
Serienmarathon. Und der Akku läuft problemlos mit? Flüssiges Gameplay und Platz für deine ganze Library? Maximaler Style, selbst für die kleinste Tasche? Die Camera Roll füllen. Ganz ohne Ladepause?
Okay. Klappt. Mit den neuen faltbaren Smartphones Samsung Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 hast du die Zukunft schon jetzt in der Hand. Mehr auf klappt.samsung.at.
Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Spionageskandal in der teilstaatlichen OMV. Die Behörden wollen einen mutmaßlichen russischen Spion enttarnt haben, der für das Unternehmen tätig war. Das Nachrichtenmagazin Profil hat den Fall aufgedeckt. Wir sprechen heute über das Sicherheitsleck beim wichtigsten Energieversorger des Landes. Wir stellen die Frage, wie so etwas passieren konnte, was man jetzt dagegen unternimmt und ob Österreich generell ein Problem mit fremden Agenten hat. Anna Thalhammer, Sie sind Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Profil und Sie haben gemeinsam mit Ihrem Team einen Spionageskandal in der OMV aufgedeckt. Vielleicht zu Beginn einmal zusammengefasst, was ist da vorgefallen?
Naja, die OMV hat ja viele Jahrzehnte lang Gas aus Russland bezogen. Österreich war bis vor 2 Jahren komplett davon abhängig. Und aufgrund der geopolitischen Lage hat man die Verträge aufgelöst. Wladimir Putin dürfte das nicht gefallen haben. Er hat daraufhin, so wie es aussieht, einen Spion in der OMV installiert. Der wurde jetzt enttarnt und hinausgeschmissen. Ebenso muss ein russischer Botschaftsmitarbeiter, mit dem er offenbar eng kooperiert hat, das Land verlassen.
Was weiß man denn neben dem Vorwurf der Spionage über diesen betroffenen Mann? Welchen Bereich soll er gearbeitet haben? Wie wichtig war er? Wie einflussreich etc.?
Na, das ist eine recht sensible Stelle gewesen. Also die österreichische OMV ist ja zum Teil staatlich betrieben, gehört aber auch zu einem Teil dem Ölfonds von Abu Dhabi, der sogenannten ADNOC. Und mit ADNOC gibt es momentan riesige Projekte, die die OMV auf die Beine stellt. Das sind wirklich Milliardenprojekte und das ist halt irrsinnig sensibel. Und das war einer der wenigen Mitarbeiter, die dauernd zwischen ADNOC und Wien hin und her gependelt sind, der natürlich viel über diese Projekte und Milliardeninvestitionen wusste. Und ja, diese Informationen dürfte er regelmäßig auf der russischen Botschaft abgeliefert haben. Dabei wurde er beobachtet. Dann gab es eine Hausdurchsuchung, da hat man viele klassifizierte Dokumente gefunden. Die OMV hat gleich reagiert, den Mann entfernt. Da gibt es jetzt auch interne Ermittlungen. Und auch das Außenministerium hat reagiert, als sie von der Justiz informiert wurden, haben den russischen Geschäftsführer eingestellt. Also der Botschafter ist gerade nicht da, man Geschäftsträger heißt das so. Und haben dem gesagt, dass sie wünschen, dass die diplomatische Immunität des betroffenen Diplomaten aufgehoben wird. Russland hat sich dazu nicht geäußert, nicht reagiert, werden das auch nicht machen. Das bedeutet, dass dieser Mann eine Persona non grata wird und das Land verlassen muss.
Weil Sie gerade schon diese Zusammenarbeit mit der Abu Dhabi National Oil Company, also kurz ADNOC, angesprochen haben, wo eben dieser mutmaßliche Spion, der enttarnt wurde, federführend mitgearbeitet hat. Was hat es mit dieser Zusammenarbeit genau auf sich? Können wir das etwas konkreter machen? Was gibt es da für Deals?
Ja, also die OMV hat sozusagen 2 ganz große Sparten. Das eine ist der Energiebereich, da ist Öl und Gas drin und das andere ist der sogenannte Petrochemiebereich, also Bildung von Plastik. Da gibt es ein dazugehöriges Unternehmen, das heißt Borealis, die ADNOC hat sowas auch, das heißt Borouge und die fusionieren momentan gemeinsam zu einem der größten Plastikherstellungskonzerne, wenn man so möchte, der Welt. Und das ist natürlich ein unfassbar großes Projekt. Da geht es um ganz sensible Daten von Firmen. Das ist natürlich sensibel, wenn solche Firmenfusionen passieren. Ganz lustig, der ehemalige OMV-Chef Rainer Seele, der ja auch als großer Russland-Freund galt, ist jetzt bei ADNOC angedockt und wird künftig wahrscheinlich recht federführend für dieses Projekt zuständig sein. Das heißt, den haben wir auch wieder zurück.
Was mich an diesem Projekt noch interessieren würde, nur damit wir verstehen, in welchem Bereich sich dieser mutmaßliche Spion bewegt hat, das ist jetzt aber kein Projekt, das für die kritische Infrastruktur in Österreich entscheidend ist. Da geht es um sehr viel Geld, das ist klar, da geht es um wichtige Plastikarbeit, wie Sie gesagt haben. Das ist aber nichts, was de facto die Energieversorgung in Österreich betreffen würde.
Nein, aber das muss ich vielleicht noch dazu sagen, ob das jetzt nur Informationen zu diesem Projekt waren oder nicht, das kann ich nicht sagen. Also die ADNOC ist auch noch Miteigentümer, man hat einen Haufen klassifizierte Dokumente gefunden. Das muss man sich alles erst anschauen, aus welchen Bereichen da was rausgeflossen ist. Klar ist jedenfalls, die OMV ist selbstverständlich eins der kritischsten Infrastrukturunternehmen, die wir haben. Die betreiben die einzige Raffinerie in Österreich, die eine der größten Binnenraffinerien Europas ist. Wenn die stillsteht, schaut es relativ schnell schlecht aus mit Autofahren und Lastwegen, die was transportieren müssen und anderen Dingen. Und ebenso ist es natürlich mit der Gasversorgung. Ja. Die beliefern jene Energieanbieter, die dann am Ende des Tages die Haushalte versorgen. Also der Winter steht vor der Tür, wenn es da was hat, kann das blöd werden. Aber nicht nur das, auch die ganze Industrie steht ganz schnell still, wenn es da Probleme gibt. Also Raffinerien werden in anderen Ländern vom Militär bewacht, weil es so wichtig ist, in Österreich nicht. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass man das schützt und schaut, dass da keine Daten rausgehen, die einen irgendwie angreifbar machen, auch durch Cyberangriffe und Ähnliches.
Das ist übrigens diese Raffinerie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie sehen, wenn Sie auf der Bundesstraße am Weg zum Flughafen Wien-Schwechat sind in den Urlaub und da in der Nacht vor allem hell beleuchtet dieses Industriegebiet bewundern können. Frau Thalhammer, Sie haben vorher schon gesagt, wenn ich es richtig gehört habe, Sie wissen noch nicht genau, welche Informationen nach draußen getragen worden sind. Man weiß also auch nicht, wie kritisch das tatsächlich war.
Es ist schon so, dass man weiß, dass es klassifizierte Dokumente und geheime Dokumente waren. Also in so einem Unternehmen, das mit der kritischen Infrastruktur arbeitet, da ist das natürlich so, dass ganz genau angeschaut wird, wer arbeitet mit welchen Dokumenten, welche Gruppen haben Zugang, die sind unterschiedlich klassifiziert. Und das weiß ich schon, dass offensichtlich doch so war, dass man sich da große Gedanken macht, weil da einiges dabei gewesen sein dürfte, das halt nicht in die Hände fremder Staaten und vor allem solche, die es momentan mit uns und Europa insgesamt nicht so gut meinen, fallen. Es ist allerdings Gegenstand der Ermittlungen. Das ist im Ermittlungsakt drinnen, den ich auch nicht im Detail kenne.
Das heißt, da können wir auch nicht konkreter werden, wenn ich da jetzt nochmal nachfragen würde. Verstehe ich Sie da richtig?
Sie können mich gern fragen, aber ich muss Ihnen sagen, ich weiß es noch nicht. Die elegantere Antwort ist, die Ermittlungen laufen noch. Das ist auch so, das wird man erst ganz genau aufarbeiten und überprüfen müssen. Ja, diese Hausdurchsuchung ist noch nicht so lange her. Jetzt haben die ja mal alle Dokumente eingesammelt, scannen das alles, schauen es an, haben auf den ersten Blick gesehen, oje, das dürften sensible Sachen sein. Man arbeitet eng mit der OMV zusammen, die das auf den ersten Blick auch so eingeordnet hat. Und jetzt geht halt die Detailarbeit los. Ja. Wer hatte Zugriff zu welchen Dokumenten? Wo sind die wohin gekommen? Welche Probleme macht es, wenn das wer einsieht? Das wird jetzt ermittelt und dauert sicher auch noch eine Zeit lang. Ja.
Dann stellen wir eine andere Frage, die wahrscheinlich genauso schwer zu beantworten ist, nämlich ganz allgemein gefragt. Ich meine, wie kann einem der größten Unternehmen in Österreich, der teilstaatlichen OMV, sowas überhaupt passieren? Ich meine, wie kann das sein?
Na ja, gut, ich finde, da darf man nicht unfair sein. Sowas kann einem immer passieren. Ja, das ist völlig klar, dass viele Länder die es nicht gut mit uns meinen und gerade in diesem Bereich versuchen, einen Fuß in die Tür zu kriegen und an Informationen zu gelangen. Das ist jetzt einmal an sich nichts Ungewöhnliches. So funktioniert Spionage. Man konzentriert sich halt auf die Bereiche, die wichtig sind und wo Länder vielleicht auch angreifbar sind. Wichtig ist, dass man reagiert. Tatsache ist aber schon auch, dass die OMV mit Russland eine sehr, sehr, sehr lange Vergangenheit hat. Ja, Österreich war das erste Land, das mit Russland gehandelt hat und Gas bezogen hat, ja, während alle anderen NATO-Staaten damals Russland noch sanktioniert haben. Und das muss man verstehen, das ist nicht einfach ein Handel von Waren oder Gütern gewesen. Gas, das war in Russland immer Staatsräson. Wenn man da was haben wollte, dann hat man mit dem Kreml verhandelt. Auch in Österreich gibt es diese Bilder. Zuletzt wurde der Gasvertrag 2018 verlängert. War Sebastian Kurz noch Kanzler. Da gibt es viele Fotos, wo Wladimir Putin, Sebastian Kurz und eben die beiden Chefs der OMV und von Gazprom in St. Petersburg sitzen und diese wichtigen Dokumente unterschreiben. Und wenn man das aufkündigt, so wie das die OMV im Dezember 2024 getan hat, dann ist das nicht einfach, wir beenden einen Handelsvertrag, aus welchen Gründen auch immer, ja, wirtschaftlicher Natur, sondern dann ist das ein ganz klarer politischer Bruch und ein deutliches Zeichen. Und wie wir wissen, in Russland wird sowas nicht so gut und locker und sportlich genommen und ja. Deswegen, dass sowas passiert, wundert mich jetzt gar nicht.
Bevor wir zum eigentlichen Punkt der Spionage zurückkommen, vielleicht ganz kurz nur zur Erinnerung, weil Sie es bereits zweimal erwähnt haben, dieses Aufkündigen 2024 von Seiten der OMV. Warum ist das noch einmal passiert?
Russland hat ja diesen Krieg schon lange vorbereitet und Russland führt diesen Krieg nicht nur gegen die Ukraine, sondern mit subtileren Methoden auch gegen alle anderen Länder. Russland hat dann zum Beispiel angefangen, weil Österreich die Sanktionen gegen Russland mitgetragen hat, uns das Gas zu drosseln. Also da ist immer weniger gekommen und immer weniger gekommen, was im Übrigen Teil des Grundes für die Riesenwirtschaftskrise ist, die wir heute haben. Das war einfach kein verlässlicher Partner mehr. Daraufhin hat die OMV angefangen, das Gas zu diversifizieren, also zu versuchen, dass man andere Verkäufer findet. Und als man da auf einem Level war, wo es gut genug ist, hat man diesen Gasvertrag, der eigentlich noch bis 2040 gelaufen wäre, und es war auch gar nicht so einfach, daraus zu kommen, dann am Ende des Tages aufgekündigt.
Das ist also der Hintergrund zu dieser Geschichte auch oder ein Teilaspekt davon. Ein Punkt, den man sich natürlich jetzt fragt, jetzt ist ein mutmaßlicher Spion enttarnt worden in der OMV. Besteht der Bedacht, dass es da noch mehr geben könnte?
Also die OMV wird sagen nein und wir wissen nur von einem. Gut, man will das Problem natürlich nicht größer machen, als es ist. Verstehe ich. Tatsache ist aber schon, dass man, wenn man sich anschaut, wie solche Leute immer arbeiten, das normalerweise in Netzwerken passiert. Das ist ein langjähriger Mitarbeiter, der hat andere langjährige Mitarbeiter, die das auch nicht alle gut gefunden haben, dass die OMV ausgestiegen ist aus Russland. Die hatten viele Kollegen in St. Petersburg. Also da gibt es auch schon eine große Identifikation mit diesem Russland. Also das ist Firmenkultur. Und wer da wem welche Infos gegeben hat und wo die hingeflossen sind, das müssen die dringend aufarbeiten und werden sie auch tun.
Wie äußert sich die OMV überhaupt zu ihrer Recherche? Was war da die Reaktion drauf? Ich gehe davon aus, Sie werden sie angefragt haben.
Ja, ich habe sie angefragt. Das war recht kurz und knapp. Das ist ja gern so. Also Unternehmen reden nie gern darüber, wenn Betriebsspionage stattfindet. Sie haben eigentlich nur gesagt, ja, wir bestätigen das, diesen Fall gab es und der Mitarbeiter wurde sofort gekündigt und wir kooperieren vollumfassend mit den Behörden.
Was mir in Ihrer ersten Antwort nicht ganz klar geworden ist, man will diesen Diplomaten, mit dem der mutmaßliche Spion Kontakt gehabt haben soll, des Landes verweisen. Okay, gut, das ist seine Rolle. Aber was ist mit dem mutmaßlichen Spion selbst, der jetzt nicht mehr bei der OMV arbeitet? Läuft er jetzt in Wien oder in irgendeiner anderen österreichischen Stadt frei rum?
Ja, das schaut so aus. Also soweit ich weiß, hat der Mann eine österreichische Staatsbürgerschaft, war aber nicht immer Österreicher, sondern kommt auch aus dem Osten. Und ja, wir sehen das in Österreich ja permanent. Es ist ja nicht der einzige Fall, wo Leute, die wegen Spionage für Russland beschuldigt werden, wo es auch jahrelange Ermittlungen gibt, eben nicht in U-Haft sitzen, wie das in jedem anderen vernünftigen europäischen Land wäre, sondern er läuft frei rum und die Ermittlungen laufen.
Mhm.
Finde ich auch spannend.
Ja, definitiv könnte man als spannend bezeichnen.
Ja.
Da würde ich Ihnen zustimmen. Nächste Woche soll der Nationale Sicherheitsrat ja tagen. Wird dieser Spionagefall dort Thema sein? Was glauben Sie?
Na, davon gehe ich aus. Also der Nationale Sicherheitsrat, der ja geheimtagt, mehr oder weniger, irgendwas hört man immer, beschäftigt sich mit dem Thema der hybriden Kriegsführung Russlands. Also das ist sozusagen alles, was Russland macht und wie sie uns angreifen, abgesehen von Waffen. Da tut sich ja in Europa gerade irrsinnig viel. Also einerseits hat man diese Drohnen, die ja mal über NATO-Länder fliegen und ein bisschen provozieren sollen. Aber wir haben Cyberangriffe in ganz Europa. Wir haben Spionageaktivitäten. Es war zuletzt auch so, dass sich Russland oder der russische Außenminister und der ehemalige Präsident Medvedev ganz, ganz offen und unangenehm auch gegen unsere Außenministerin Beate Meindl-Reisinger geäußert hat, Österreich regelrecht beschimpft hat. Also man merkt schon, der Ton wird da deutlich rauer. Und ja, auch wir hierzulande werden einsehen müssen, das sind schon lange nicht mehr unsere Freunde. Vielleicht waren sie es auch nie. Und man wird sich ein bisschen rüsten müssen, weil das, was Putin momentan an vielen Ecken und Enden Europas betreibt, das sehen Experten eindeutig als Kriegsvorbereitung. Also dass man vielleicht doch einmal im Baltikum einmarschiert oder Moldau oder irgendwo anders. Und überall anders versucht man halt, die Länder so zu schwächen, dass sie sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und ja, Spionage ist ein Teil der hybriden Kriegsführung. Und zwar ein relativ gefährlicher, auch wenn das in Österreich gerne mal verharmlost wird, weil wir alle einen, weiß ich nicht, James-Bond-Fabel haben oder die Politik das einfach wirklich überhaupt nicht ernst nimmt.
Sie sagen James-Bond-Fabel. Ich gehe mal davon aus, Sie meinen, das geht zurück auf Wien, quasi die Stadt der Spione im Kalten Krieg, dass man das irgendwie nicht sonderlich ernst nimmt offensichtlich.
Na, Wien ist ja noch immer die Stadt der Spione, nicht nur im Kalten Krieg. Das hat damit zu tun, dass wir ein neutrales Land sind, das geografisch ganz gut gelegen ist zwischen West und Ost. Deswegen haben wir hier viele internationale Organisationen, die OPEC, die UNO, die OSZE. So, also es treffen sich alle hier. Und die Gesetzeslage in Österreich ist ganz fantastisch, weil es ist überhaupt kein Problem, sich gegenseitig auszuspionieren. Es ist nur verboten, Österreich auszuspionieren. Man sieht aber, wenn man es tut, dann passiert eigentlich auch nichts. Insofern, ja, ist das noch immer ein sehr fruchtbarer Boden und es macht halt keiner was. Es wird überhaupt nicht ernst genommen. Wenn ich mir anschaue, es hat jetzt in Bulgarien einen Riesenspionageprozess gegeben gegen einen Ring von Bulgaren, die für Russland spioniert haben. Ja, also das war eine recht heftige Geschichte. Die sind sofort verhaftet worden, sind sofort in U-Haft gekommen. Dann gab es einen Prozess und die wurden zu jahrelangen Haftstrafen verknackt. Die haben Kollaborateure in Österreich, die noch immer frei herumlaufen. Schauen wir mal, ob die angeklagt werden. Wenn sie angeklagt werden, schauen wir mal, ob man sie verurteilen kann. Also das ist irgendwie echt absurd. Es findet jetzt mit dem Fall von Egisto Ott der erste Prozess wegen Spionage im Sprengel Wien statt seit Jahrzehnten. Und das finde ich doch sehr beachtlich dafür, dass Wien zu Recht den Namen Hauptstadt der Spione trägt.
Gehen Sie davon aus, dass gerade so Zwischenfälle wie jetzt in der OMV oder der ja wirklich medial sehr prominent besprochene Fall Egisto Ott zu etwas wie einem Umdenken führen könnten, auch in Österreich?
Ja, das wäre mal nicht schlecht. Das Problem ist nur, wenn es zu einem Umdenken führt, dann müsste die Politik sich selbst einmal an der Nase nehmen und schauen, mit wem die jahrelang gearbeitet haben, ob man da nicht vielleicht auch Fehler gemacht hat. Der Herr Ott hatte fantastische Verbindungen und Kontakte zu mehreren Parteien, ist alles nachgewiesen. Jetzt ducken sie sich alle weg und tun so, als ob es nie so gewesen wäre. Ja. Und das ist in anderen Fällen auch so. Und solange man sich das selber nicht eingesteht, wo auch seine eigenen Angriffsflächen sind, dass man vielleicht auch instrumentalisiert wurde, sich eingehend damit beschäftigt, wie man sich dagegen schützen kann, wie man vielleicht auch selbst ein bisschen mehr Awareness bekommt, wird das nichts. Und ich muss ehrlich sagen, da sehe ich momentan noch keinen besonders großen Willen, das ernsthaft anzugehen oder dass das irgendwo ernsthaft aufgearbeitet werden würde.
Sehen Sie das generell auch bei der generellen hybriden Kriegsführung nicht vorhanden? Ich meine, Sie haben es vorher schon gesagt, Spionage ist ein Teil davon. Da gibt es sehr viele andere Punkte, eben beispielsweise Cyberattacken. Ist man sich hier von Seiten der Politik bewusst, okay, das sind offensichtlich keine Freunde mehr?
Ich glaube, das Bewusstsein steigt, aber daraus folgt nicht unbedingt, dass man was macht, ja, dass man einen Planer arbeitet, dass man sich schützt. Ich weiß nicht, jetzt gerade hat der Chef des Verfassungsschutzes, der meiner Meinung nach extrem gute Arbeit gemacht hat, seinen Job hingeschmissen. Offiziell redet er nicht. Vielleicht hat er einen Maulkorb gekriegt, finde ich irgendwie komisch. Es hieß, aus persönlichen Gründen geht er. Aber ja, ich recherchiere viel im Sicherheitsapparat und ich sehe schon, dass die Leute, die dort arbeiten, sehen, dass es eine wachsende Gefahr gibt und auch frustriert sind, dass seitens der Politik da einfach auch zu wenig getan wird, damit man die Mittel kriegt, um auch dagegen vorzugehen. Und das wäre natürlich dringend angebracht. Auf europäischer Ebene tut sich ein bisschen was. Das ist immer ganz gut, weil das sozusagen auch ausstrahlt auf die EU-Mitgliedsländer. Aber meiner Meinung nach, für das, was das derzeit an Dynamik aufnimmt und wo wir geopolitisch gerade stehen, ist das viel zu wenig. Ja. Wir haben den Russen im Osten, wir haben einen Donald Trump, der auch nicht unbedingt ein Fan von Europa ist. Und ja, auch da wird es schwieriger und Europa wird sich halt irgendwie rüsten müssen gegen alle diese Dinge, die Gesellschaften zersetzen.
Vielleicht abschließend, Frau Thalhammer, die Frage, die sich immer wieder stellt und die man irgendwie mit Staunen beobachten kann, ist, wie Sie es gerade gesagt haben, es gibt wohl ein gewisses Bewusstsein, zumindest steigt es, aber es passiert nichts. Ich weiß, vielleicht gehen wir da jetzt fast schon irgendwie in die Tiefenpsychologie von verschiedensten Politikern und Entscheidungsträgern. Aber warum nicht? Ist das eine Schockstarre? Ist das ein sich nicht eingestehen wollen? Haben Sie da eine Vermutung?
Ich finde, es ist ein bisschen österreichische Kultur. Das ist ja immer gestalten statt erhalten. Und wie sagt man, in Wien ist es super, weil da passiert es auch, aber 10 Jahre später. Und man sieht das in ganz, ganz vielen Bereichen, ja, wenn es um Innovation geht, wenn es um die Wirtschaft geht. Auch da, ja, man wartet halt einmal ab und wurschtelt herum, so lange, bis es halt wirklich nicht mehr geht. Und dann lässt man sich irgendeinen Notfallplan einfallen. Ich glaube nur, dass es nicht besonders vorausschauend ist und einfach auch nicht gut ist. Ja. Und was das Thema Betriebsspionage betrifft, da gibt es ja auch offizielle Berichte, dass das einfach massiv zunimmt. Nicht nur seitens Russlands, auch von Seiten China. So, also irgendwann muss man mal die Gefahr nicht nur wahrnehmen, sondern auch lernen, wie man sie identifiziert. Und dann halt auch radikal bekämpfen.
Die Frage ist, ob das Jahr 2025 tatsächlich noch ein Jahr ist, in dem man mit Durchwurschteln recht weit kommt. Anna Thalhammer, war das vielen Dank für Ihre Berichterstattung heute zu Ihrem Artikel. Wir packen natürlich einen Link des Profilartikels in die Shownotes dieser Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann können Sie es dort auch nachlesen. Vielen Dank, Frau Thalhammer.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, erneut werden Drohnen über dänischen Flughäfen gesichtet. In der Nacht auf Donnerstag kommt es gleich über mehreren dänischen Flughäfen zu Zwischenfällen. Die Regierung spricht inzwischen von einer systematischen Bedrohung. Der Verteidigungsminister nennt es einen hybriden Angriff eines professionellen Akteurs. Wer dahinter steckt, ist aktuell noch unklar. Erst Anfang der Woche kommt es zu Drohnenzwischenfällen beim Flughafen Kopenhagen und im norwegischen Oslo. Der Flugverkehr muss gesperrt werden. Zweitens, die Causa SOS Kinderdorf weitet sich aus. Erst vergangene Woche berichtet die Wiener Wochenzeitung Der Falter über eine interne Studie des SOS Kinderdorfs in Moosburg in Kärnten. Kinder sollen dort jahrelang misshandelt worden sein. Jetzt ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Salzburg in Seekirchen. Ein ehemaliger Mitarbeiter soll dort zwei unmündige Mädchen missbraucht haben. Und drittens, der Lobautunnel soll kommen. Das gibt Verkehrsminister Peter Hanke von der SPÖ jetzt bekannt. Rund um den Bau tobt ja seit Jahrzehnten ein erbitterter Streit zwischen den Verantwortlichen und Umweltschützern. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Egger, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Okay.
Serienmarathon. Und der Akku läuft problemlos mit? Flüssiges Gameplay und Platz für deine ganze Library? Maximaler Style, selbst für die kleinste Tasche? Die Camera Roll füllen. Ganz ohne Ladepause?
Okay.
Klappt. Mit den neuen faltbaren Smartphones Samsung Galaxy Z Fold 7 und Galaxy Z Flip 7 hast du die Zukunft schon jetzt in der Hand. Mehr auf klappt.samsung.at.